Wir haben den Predigttext schon gehört. Heute soll es um den Propheten Haggai gehen. Wer eine Bibel hat, kann gerne nochmal aufschlagen. Wir werden nicht den ganzen Predigttext nochmal lesen, aber wahrscheinlich einzelne Verse. Ich weiß nicht, wie viele Geschwister diese Geschichte des Propheten Haggai kennen. Das ist ein sehr kleiner Prophet, ja, mit 2 Kapiteln. Hat auch gar nicht so eine lange Wirkungszeit gehabt. Seine Wirkungszeit war ungefähr 4 Monate. Das können wir aus den Texten entnehmen. Aber wir sehen, dass in diesen 4 Monaten Großes durch seinen Dienst passiert ist. Der Herr hat wirklich Großes getan. Vielleicht kurz zum geschichtlichen Kontext dieses Propheten. Israel war 70 Jahre im Exil, weil sie Gott ungehorsam waren. Und Gott hat sie unter die Babylonier oder hat sie von den Babyloniern gefangen nehmen lassen durch Nebukadnezar. Es gab 3 Wegführungen aus Israel. Also in 3 Etappen wurde das Volk deportiert nach Babel. Und dort sollten sie 70 Jahre gefangen sein. Es war eine Zucht Gottes an sein eigenes Volk. Und Gott selber nennt es die Zuchtroute Gottes, weil sie Gott ungehorsam waren. Aber Gott hat auch gleicherweise prophezeit durch den Propheten Jeremia, auch durch Jesaja, dass nach 70 Jahren dem Volk Freiheit, also das Volk in die Freiheit kommen wird. Sie werden aus der Gefangenschaft herausgeholt werden. Und ja, wie wir das auch glauben, das Wort Gottes hat sich erfüllt. Auf das Jahr genau, nach 70 Jahren durch den König der Perser, Darius, Kyros, kam dann der Befehl, dass das Volk wieder zurückgehen kann, ja, um seine Stadt aufzubauen. Und dann gab es wieder 3 Rückführungen aus Babel zurück in das Land Israel, zurück nach Jerusalem. Und wir befinden uns jetzt bei dem Propheten Haggai in der ersten Rückführung. Das heißt, der Prophet Haggai spricht zu den Menschen, die mit der ersten Rückführung von Israel zurück nach Jerusalem gekommen sind. Das waren so ungefähr 50.000 Juden. Die erste Gruppe, die Führer davon waren Zerubabel und der Hohepriester Jeschua. Sie kamen mit einem Ziel. Ihr Ziel war es, den Tempel Gottes zu bauen. Das lesen wir im Propheten Esra, dass es wirklich das Ziel war. Sie kamen zurück, in Kapitel 4 und 5 lesen wir das, dass sie das Haus Gottes bauen wollten. Also sie kamen raus aus der Gefangenschaft mit einem Ziel. Sie wollen Gott dienen. Sie wollen das Reich Gottes bauen. Und wir merken, das ist eigentlich etwas, was uns heute auch betrifft. Ich will einen Vers dazu lesen aus 2. Korinther 5. 2. Korinther 5, Vers 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Also auch wir sind aus Gefangenschaft rausgeführt worden, aus der Gefangenschaft der Sünde und der Welt mit einem Ziel, um jetzt nicht mehr für uns selbst zu leben, sondern um jetzt für den zu leben, der für uns gestorben und auferstanden ist. Es heißt über die Thessaloniker in Kapitel 1, Vers 9, dass sie sich bekehrt haben von den nichtigen Götzen zu dem lebendigen Gott, um ihn zu dienen. Also Gott hat ein Ziel mit der Erlösung. Und es kann sein, dass mit den Jahren wir unseren Auftrag als Christen so ein Stück weit vor Augen verlieren. Das ist das Problem, was Haggai gleich ansprechen wird unter dem Volk. Ja, mit den Jahren, man hat am Anfang sein Ziel vor Augen, Gott hat mich errettet, raus aus der Gefangenschaft, um für ihn zu leben, um ihn zu dienen, um das Reich Gottes zu bauen. Und mit den Jahren verliert man seine Aufgabe, seinen eigentlichen Auftrag vor Augen. Und das war ein sehr wichtiger Auftrag. Sie sollten das Haus Gottes bauen. Ohne Tempel kein Gottesdienst. Also es war ein eilender Auftrag, weil umso länger sie ohne Tempel waren, konnten sie keine Opfer bringen, ja? Konnten sie ihren Gottesdienst nicht durchführen, so wie wir das im Gesetz Mose lesen. Und dann sehen wir, dass diese 50.000 Juden kommen, sie fangen an zu bauen und nach kurzer Zeit kommt Widerstand, so wie es auch üblich ist, wenn man anfängt, das Reich Gottes zu bauen, sich für Christus einzusetzen, dann kommt Widerstand. Egal woher, ob es durch die eigene Familie ist, ob es durch die Obrigkeit manchmal ist in manchen Ländern oder auch verschiedene andere Bereiche. Der Widerstand kommt, das ist ganz klar. Und das Volk hört auf zu bauen. Das Volk lässt sich einschüchtern. 15 Jahre ist ein Stillstand da. Das lesen wir in Esra Kapitel 4 und 5. 15 Jahre lang hören sie auf zu bauen. Und dann kommt der Prophet Haggai und er offenbart durch den Geist Gottes, was das wirkliche Problem unter dem Volk ist. Das heißt, in den Geschichtsbüchern Esra lesen wir, dass sie durch einen Befehl des Königs aufhören zu bauen. Und jetzt kommt der Prophet Haggai und er deckt das auf, was verborgen war im Herzen des Volkes und sagt, das ist das eigentliche Problem, was euch hindert oder was euch dazu geführt hat, aufzuhören, das Haus Gottes zu bauen. Ja? Und wir haben gerade den Predigttext gehört. Es werden in Vers 1 an erster Stelle die Verantwortlichen des Volkes angesprochen. In dem Fall Zerubabel und Jeschua, der Hohepriester. Das waren einfach verantwortliche geistliche Leiter, die unter diesem Volk eingesetzt waren. Das zeigt auch nochmal wirklich die große Verantwortung. Auch in den Sendschreiben lesen wir, dass der Bote der Gemeinde angesprochen wird und diese Botschaft weitergibt. Also dass gerade auch in der Gemeinde Älteste, vielleicht im Missionswerken Leiter, die dort eingesetzt wird, natürlich eine Hauptverantwortung tragen. Aber das heißt nicht, dass die anderen da aus dem Thema sind, aber in erster Linie werden sie angesprochen. Und in Vers 2 lesen wir, dieses Volk sagt, das wird nicht oft so beschrieben. Oft schreibt Gott, wenn er über sein Volk spricht, mein Volk. Ja? Aber hier kommen wir schon in einen Rahmen hinein, wo Gott sich nicht mehr mit seinem Volk identifizieren kann. Er spricht sie nicht als mein Volk an, sondern er spricht sie als dieses Volk, als wenn das ein fremdes, ein heidnisches Volk ist. So spricht er sie an. Und manchmal kann es wirklich so weit kommen, dass Gott sich nicht mehr identifizieren kann mit seiner Gemeinde, mit seinem Volk. Und dieses Volk sagt etwas. Ja, Gott hört das, was wir sagen. Ob wir das nun öffentlich sagen, ob wir das in unseren eigenen vier Wänden sagen oder ob wir das vielleicht einfach im Herzen sprechen. Gott sieht und hört ganz genau, was wir sagen, was wir denken. Er sieht diese Dinge. Und deswegen offenbart er jetzt diese Dinge. Das war verborgen. Aber Gott offenbart es jetzt. Hätten wir den Prophet Haggai nicht gehabt und hätten wir nur in dem Geschichtsbuch Esra gelesen, dann hätten wir gedacht, ja, das arme Volk, der Befehl des Königs kam, nein, sie dürfen nicht weiterbauen. Und so hat das halt alles ein Ende genommen. Ja? Aber dadurch, dass wir den Prophet Haggai haben und Gott durch ihn offenbart, was das wirkliche Problem ist, merken wir, Moment, das war nicht das Eigentliche, sondern da ist etwas ganz anderes verborgen im Herzen. Also dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Es ist noch nicht die Zeit, 16 Jahre vergehen und sie sprechen immer noch, es ist noch nicht die Zeit. Sie schieben das immer noch vor sich hin. Ja, man sagt ja, das Lieblingsmöbelstück des Teufels, das ist die lange Bank. Man schiebt es auf die lange Bank. Und Paulus spricht dieses Problem auch an in den Korintherbriefen, 1. Korintherbrief, Kapitel 7. Vers 29. Das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen noch in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Also wir sehen auch Paulus ermahnt die Gemeinde und er sagt, hey, die Zeit ist da und die Zeit ist eilends. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Zeit ist kurz bemessen. Wir sehen die Zeichen der Zeit. Der Herr Jesus kommt bald wieder. Und jetzt spricht Paulus gewisse Punkte an, die für einen Christen erlaubt sind. Gar keine Frage. Natürlich darf ein Christ heiraten. Natürlich soll ein Christ sich um seine Frau sorgen. Wir lesen ja auch gerade davor, sagt Paulus, er geht auch auf diese Punkte ein, ja? Natürlich darf auch ein Christ weinen und sich freuen und die Welt gebrauchen und all das darf ein Christ tun. Aber er sagt jetzt eben, sei so, als wenn du nicht verheiratet wärst. Das heißt, sei im Herzen losgelöst. Hier müssen wir natürlich vorsichtig sein. Ja, viele Diener Gottes, viele Missionare auch, haben ihre Familien sehr vernachlässigt und das hat zu einem Ruin geführt. Das meine ich gar nicht. Aber wir sehen eben auch die andere Seite, dass junge Christen, die für Jesus gelebt haben, und ich kann selber davon Zeugnis geben, junge Christen, die für Jesus gelebt haben, die dann irgendwann geheiratet haben, eine Frau gefunden haben, wo man gemerkt hat, sie wurden unbrauchbar für das Reich Gottes, weil sich ihr ganzes Leben nur noch um diese Beziehung, um das Leben miteinander und füreinander gedreht hat. Und das ist eben genau die andere Seite, wo man sieht, dass Menschen gelähmt werden und unbrauchbar werden, weil sie eben nur noch dann für dieses eine Leben, ihre einzige Priorität ist nur noch das. Und deswegen heißt es hier, ja, wer eine Frau hat, der soll so sein, als hätte er keine. Wer weint oder sich freut, als weine er nicht, als freue er sich nicht. Man kann manchmal hängen bleiben an gewissen negativen Erfahrungen der Vergangenheit, wo man nicht weiterkommt, wo man immer wieder dieses eine Problem hat und darauf hängen bleibt. Das Gleiche kann auch mit der Freude sein. Wir haben ja auch hier materiellen Überfluss in diesem Land. Und natürlich kann es dazu führen, dass ich mir Dinge kaufe, mich daran erfreue, ein neues Auto, ein neues Haus, was ja auch erlaubt ist, will ich gar nicht in Frage stellen. Was aber dazu führen kann, wenn wir falsch damit umgehen, dass wir einfach falsche Prioritäten setzen, dass wir einfach bei dem bleiben und nicht weiterkommen. Ja, gerade Urlaubszeit, vielleicht hat der ein oder andere einen Urlaub gemacht, das ist ja alles schön und gut. Aber auch diese Dinge, auch da können wir falsch mit umgehen, ja, dass das unsere Erfüllung ist, dass das unser eigentliches Leben ist, dass wir darauf hinarbeiten, einfach nur einen schönen Urlaub zu haben, schönes Auto, schönes Haus zu haben. Und wir merken, dass Dinge, die erlaubt sind, uns sehr schnell hindern können im Reich Gottes. Es geht nicht nur um Dinge, die Sünde sind, sondern die Bibel zeigt uns auch einen Rahmen, der uns allen Christen erlaubt ist, aber indem wir falsch damit umgehen, indem wir nur noch für diese Sachen leben, indem wir darin unsere Erfüllung suchen, nur noch mit diesen Dingen beschäftigt sind, hindern sie uns am Reich Gottes. Und so war es auch bei dem Volk Israel. In Vers 4 heißt es, ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt. Sie wohnen in ihren getäfelten Häusern und das Reich Gottes liegt in Trümmern. Das Reich Gottes ist vernachlässigt. Also sie haben viel Wert auf ihre Häuser gelegt. Sie haben ihre Häuser gebaut. Die Häuser waren getäfelt. Ja, das ist ein Zeichen von der Qualität, dem Wohlstand, den sie da hinein investiert haben. Und auch da will ich sagen, es ist ja nicht verkehrt, wenn ein Christ ein Haus baut. Ich habe selber vor 2 Jahren ein Haus gebaut. Aber es ist verkehrt, wenn man dadurch das Reich Gottes liegen lässt. Wenn man keinen Blick mehr für das Reich Gottes, für die Sache Gottes hat und nur noch mit seinen Anliegen beschäftigt ist. Und das war das Problem hier unter dem Volk. Also, sie sagen, über die Sache Gottes ist es noch nicht die Zeit. Aber wenn es um ihre eigenen Angelegenheiten sind, dann sagen sie, das ist jetzt Zeit. Ja, und sie eilen dafür. Und hier wird gesagt, dass das Haus Gottes in Trümmern liegt. Es liegt in Trümmern. Und das war ja tatsächlich so. Das wurde ja 70 Jahre vorher niedergebrannt. Es wurde komplett zerstört. Die ganzen Geräte wurden mit nach Babel genommen. Und das war wirklich ein Trümmerhaufen, wo das Volk Israel zurückkam. Sie sahen es jeden Tag vor sich. Ein Trümmerhaufen, jeden Tag neu. Und irgendwann gewöhnten sie sich daran. Es wurde normal. Dieser Trümmerhaufen wurde normal. Ja, man gewöhnt sich an allem. Ja, wenn heute hier ein Haus umstürzt, dann sieht man einen riesen Trümmerhaufen und es ist etwas Neues. Ja, man geht daran vorbei, man sieht es, man achtet darauf, aber irgendwann wird es normal. Ja, sie haben sich damit abgefunden. Sie sind abgestumpft. Sie haben die Sache Gottes liegen lassen. 16 Jahre lang. Erkennen wir das, dass das Haus Gottes auch ein Trümmerhaufen ist in einer gewissen Weise. Wir kennen die Sendschreiben. Ja, wir kennen den Brief an die Laodicea. Das ist unsere heutige Zeit, wo der Herr Jesus sie anprangert, dass sie weder kalt noch heiß sind, dass sie lau sind und dass der Herr Jesus hinter der Tür steht. Er ist nicht mehr in der Gemeinde, er ist außerhalb der Gemeinde. Er ist
Ja, hinter der Tür. Er klopft an die Tür. Und wir sehen in den ersten Sendschreiben, da sagt er, dass er wandelt inmitten der 7 goldenen Leuchter. Der war mitten in der Gemeinde. Und dann sehen wir, dass er außerhalb der Gemeinde ist. Und das ist ein Riesenproblem. Wir waren, oder Brüder waren vor einer Woche in Hamburg, hatten dort einen Einsatz. Dort war ein Christopher Street Day. Ich weiß nicht, ob die Leute das kennen. Ja, da geht es ja darum, um Selbstbestimmung. Es ist eigentlich ein direkter Angriff auf die Schöpfungsordnung Gottes. Ja, wir haben hunderte Geschlechter und all diese Sachen, ja. Und da waren Brüder auf so einem Einsatz und sie haben dort sich klar positioniert. Es gab natürlich viel Widerstand. Und da sind ja immer so Züge lang gegangen, ja, wo sie laute Musik haben, gefeiert haben, getrunken haben und so weiter. Und ein Zug davon war von der evangelischen Kirche. Ein riesen Aufzug, laute Musik, war eine Pastorin drauf, hat parallel noch 2 Homosexuelle getraut, ja, und sie gingen daran vorbei und die Leute jubelten. Und dann habe ich ein Interview gesehen danach, wo dann der Verantwortliche von dem Christopher Street Day sagt, ja, da waren so ein paar verrückte Christen, ja, hat uns gemeint, sie standen da für ihren Glauben und hat das als eine Gegendemonstration gesehen und so weiter. Und dann sagt er, ich weiß gar nicht, was die wollen. Wir hatten doch Gott auf unserer Seite, sagt er. Der Befehl Gottes war doch da. Die Kirche ist doch mit uns gezogen, ja? Und verstehen wir, es ist ein Trümmerhaufen. Wir wollen das nicht wahrhaben. Es ist ein einziges Trümmerhaufen. Wenn man das überhaupt noch Kirche, Gemeinde Jesu Christi nennen darf, wenn ich so klar reden kann, ja? Weil wir sehen, da stehen Christen, die sich positionieren und parallel geht die Kirche, ja, da lang mit ihrem Aufzug. Und was entsteht denn bei den Menschen für einen Eindruck? Die sagen, ja, wir haben Gott auf unserer Seite, ja? Und das müssen wir wirklich erkennen, mit den Augen Gottes in unsere heutige Zeit zu blicken. Ich will nicht alles schwarz malen, das ist gar nicht mein Auftrag. Aber wir sollten nüchtern genug sein als Christen, auch in diesem Land, zu erkennen, ja, wo sind diese Trümmerhaufen? Und uns nicht einfach alles schön zu reden. Und das sollten auch sie erkennen. Deswegen sagt der Prophet Haggai das Haus ist ein Trümmerhaufen. Es ist nicht in der Herrlichkeit, wie es vorher war. Es ist ein einziges Trümmerhaufen. Erkennt es, ja? Vers 5. Er sagt, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Das wird 4-mal in diesem Propheten Haggai erwähnt. Also er fordert das Volk auf, ihren Weg zu reflektieren, auf ihre Wege zu achten. Selbstreflexion. Und das kann ich heute nur jedem ans Herz legen, mal einfach eine Bilanz zu ziehen aus deinem Glaubensleben. Achte doch aufmerksam darauf, wo du dich bekehrt hast bis zum heutigen Tag. Reflektiere das mal. Was hat sich so verändert? Wo bist du vielleicht lässig geworden? Wo hat der Herr dich vielleicht noch mehr gesegnet und gebraucht? Reflektiere, achte doch aufmerksam auf deine Wege. Auch der Jeremia sagte schon in Klagelieder 3, Vers 40, lasst uns unsere Wege prüfen und umkehren zu dem Herrn. Das gehört manchmal dazu, einfach mal sein Leben zu reflektieren. Das hat der verlorene Sohn auch getan, ja, in dem Gleichnis. Er kam und dachte bei sich selbst, Moment mal, bei meinem Vater hatte ich dies und jenes, mir ging es gut, ja. Er hat sein Leben einfach mal reflektiert und das hat ihn zur Umkehr geführt, zur Erneuerung geführt. Und das sagt der Prophet Haggai zum Volk Gottes, achtet auf eure Wege. Und jetzt nennt er ein paar Merkmale, 4 Merkmale. Vers 6, ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einem durchlöcherten Beutel. Und dann kommt wieder Vers 7, achte doch auf deine Wege. Er nennt hier 4 Punkte, um ihnen einfach aufzuzeigen, wie ihr Zustand ist, ja, wie die Umstände aktuell bei ihnen sind. Und der erste Punkt ist, ja, ihr seht viel und ihr bringt wenig ein. Wir könnten das umschreiben, ein fruchtloses Leben. Keine Frucht. Vielleicht kennt ihr die Begebenheit in Markus 11, ich will das gar nicht alles immer so lesen, weil das sonst zu viel Zeit nimmt, wo Jesus an einem Feigenbaum vorbeigeht und dann geht er ran und das heißt, er suchte nach Feigen, er suchte nach Frucht, aber da waren nur Blätter, da war keine Frucht, ja, nur Blätter. Blätter stehen für ein Bekenntnis. Dieser Feigenbaum hat etwas bekannt und zwar hier ist Leben, hier sind Blätter, ja, hier gibt es Frucht. Und dann geht der Herr Jesus näher ran und er findet keine Frucht. Ein fruchtloser Baum. Und so ist das bei vielen Christen. Das Bekenntnis stimmt, das Bekenntnis passt. Aber der Herr will nicht nur Bekenntnis. Der Herr sucht nach Frucht. Er sagt nicht, an dem Bekenntnis werdet ihr meine Jünger erkennen. Nein, an der Frucht werdet ihr sie erkennen. Und er sagt hier, ihr habt wenig Frucht. Er sagt nicht gar keine Frucht, aber wenig Frucht, ja. Es war einfach zu wenig. Für das, was sie gesät haben, war es einfach zu wenig. Der zweite Punkt ist, sie essen und trinken und sie werden nicht satt. Sie wurden nicht mehr gestillt, gesättigt innerlich. Und ich kann es nur aus meinem eigenen Leben berichten, als ich eine Phase hatte, wo ich einfach doppelherzig gelebt habe. Einerseits, ja, schon als Christ, schon irgendwo das Reich Gottes war da, aber dann, wie es hier heißt, meine eigenen Bedürfnisse für mich selbst, dieses egozentrische Leben, das hat dominiert. Und ich kann sagen, in dieser Phase war ich weder mit diesen weltlichen Dingen zufrieden, noch hat mich Gott ganz zufriedengestellt. Noch war ich von ihm ganz gesättigt. Ja, ist ein Zeichen des Unsegens. Und das hält er hier dem Volk vor. Ihr seid nicht satt. Das reicht euch nicht aus. Ihr werdet innerlich nicht gestillt. Und dann heißt es, ihr kleidet euch und ihr werdet nicht warm. Ja, ihm war kalt. Sie wurden nicht warm. Ihre Herzen waren kalt. Die Liebe ist erkaltet. Man wird nicht warm. Das Herz kühlt irgendwann mal ab. Es wird stumpf. Wie ich vorhin gesagt habe, sie sehen dieses Haus, was in Trümmern liegt, und sie wurden einfach stumpf dagegen. Irgendwann gewöhnt man sich an alles. Man gewöhnt sich an ein doppelherziges Christenleben. Man gewöhnt sich an ein gelähmtes Christenleben. Man gewöhnt sich an ein religiöses Christenleben. Man gewöhnt sich daran. Und das ist das Problem. Wir gewöhnen uns an alles. Und auch leider viele gewöhnen sich auch irgendwann mal an die Gnade Gottes, die eigentlich ja jeden Morgen neu ist für uns. Ja, ja, man singt die Lieder und man ist daran gewöhnt. Man geht vielleicht schon seit Jahrzehnten diesen Weg in dieselbe Gemeinde, sitzt am gleichen Platz. Ist ja alles schön, ja. Aber man gewöhnt sich irgendwann daran. Es ist einfach zur Routine geworden. Das Herz ist nicht mehr warm. Und der vierte Punkt, ihr verdient einen Lohn und ihr legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Ja, ein durchlöcherter Beutel, wenn du da etwas hineinlegst, fällt es wieder raus. Ja, es bleibt nicht. Ne? Kein bleibender Lohn. Vergänglichkeit. Man lebt nur für das Diesseitige. Es ist nichts Bleibendes. Es ist etwas Vergängliches. Und das muss uns vor Augen sein. Wenn wir unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Energie für das Diesseitige hinein investieren, du wirst einen Lohn haben. Auch in dieser Welt. Du wirst du wahrscheinlich was aufbauen und so weiter. Aber es ist ein vergänglicher Lohn. Es ist nichts Bleibendes. Mit dem Blick auf die Ewigkeit ist es wertlos. Es hat keinen Wert, wenn du mit der Brille der Ewigkeit auf diese Dinge blickst. Und nachdem Hagar ihm das vor, dem Volk vorhält, sagt er nochmal, jetzt achte doch auf eure Wege. Erkennt ihr das nicht in eurem Leben? Reflektiert euch selbst. Und dann kommt Vers 8. Das ist der Missionsbefehl, können wir sagen. Er sagt zu ihnen, geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Ja, das Haus Gottes wurde unter anderem mit Holz gebaut. Es brauchte Material, um dieses Haus zu bauen. Und er sagt, geht hin, geht auf das Bergland. Das war ein sehr ungemütlicher Weg. Ein Bergland war nicht angenehm zu gehen, ja. Wenn es mit Bergen ist, es ist anstrengend, ja. Und dort auch noch Holz zu holen. Es ist nichts Angenehmes für das Fleisch. Aber sie werden jetzt hier bekommen diesen Auftrag. Wir erinnern uns vielleicht Matthäus 28. Geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, ja? Geht und verkündigt das Evangelium. Das am Ende seines Lebens von dem Herrn Jesus fordert er auf, die Christen hinzugehen, auch Material zu holen, um das Haus Gottes zu bauen. Heute nicht mehr mit Holz. Wir wissen das. Heute sagt die Bibel, dass wir uns als lebendige Steine aufbauen lassen sollen, ja? Also es wird heute durch Seelen, durch gerettete Kinder Gottes gebaut, das Haus Gottes. Es ist der Missionsauftrag, hinauszugehen und wirklich Menschen zu holen, dass Menschen sich bekehren, dass man Material hat, um das Haus Gottes zu bauen. Es ist nicht nur dieser Auftrag. Es ist auch der Auftrag, ja, dass man die sich bekehrt haben, stärkt und festigt. Dass man sie lehrt, alles halten, was er uns befohlen hat. Das ist genauso Teil dieses Auftrages. Das gehört alles mit hinzu. Aber wir können ja das Zweite nicht machen, wenn keine Menschen da sind, die sich bekehren. Wie willst du sie denn alles lehren zu halten, wenn da keiner ist, der sich bekehrt? Ja, also es baut aufeinander auf. Es fängt damit an, zu missionieren, rauszugehen, zu verkündigen. Das fängt auf der Arbeitsstelle an. Das fängt in der Schule an, in der Universität, auch auf der Straße, überall, wo man ist, zu verkündigen, Möglichkeiten zu suchen, zu finden. Wie kann ich Christus verkündigen? Wie kann ich gehen und Holz holen, Baumaterial holen, um anzufangen zu bauen? Und dann sagt der Herr, dann werde ich wohlgefallen haben und verherrlicht werden. Das wird Gott Ehre geben, wenn das Haus Gottes gebaut wird. Das wird ihm verherrlichen. Und dann heißt es weiter, Vers 9, der zweite Teil. So spricht der Herr der Herrscharen, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt. Oder ich lese mal vom Vers, vom Anfang, dann versteht man das besser. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und ihr brachtet, und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscharen, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Also das Haus Gottes wieder liegt in Trümmern, aber sie sind damit beschäftigt und sie sind eilend damit, um für ihre eigenen Anliegen zu sorgen. Es ist nicht verkehrt, für seine eigenen Anliegen zu sorgen. Nochmals, wir sollen sogar für unsere eigenen Anliegen sorgen. Aber in diesem Fall war es verkehrt, weil sie hier eine falsche Priorität gesetzt haben. Es ging ihnen nur noch darum, für ihre eigenen Anliegen zu sorgen. Das andere war nicht mehr Thema. Das andere hatten sie nicht mehr vor Augen. Das Reich Gottes, das Haus Gottes war zur Nebensache geworden. Sie haben angefangen, egozentrisch zu leben. Einfach nur noch für ihre Bedürfnisse, für die Bedürfnisse der Familie. Und die Bibel sagt sogar an einer Stelle, wenn ein Mensch sich nicht um seine Familie sorgen kann, er ist schlimmer wie ein Heide. Das will ich auch betonen. Das will ich auch gar nicht fördern durch die Predigt. Einfach ein lässiges Leben, ja. Aber eben mit der rechten Priorität, zuallererst für das Reich Gottes und das Haus Gottes zur Verfügung zu stehen und natürlich auch für seine eigenen Anliegen zu sorgen. Aber sehr oft ist es eben der Fall, dass man das eine, ja, wie die Bibel sagt, wir können nicht zwei Herren dienen. Meistens haben wir dann das eine komplett vernachlässigt und uns fokussiert auf das andere. Ja, das sehen wir auch im anderen Gegenteil. Das sehen wir auch bei Missionaren, die vielleicht nur das Reich Gottes vor Augen haben und gar nicht mehr ihre Familie. Und da dann auch eine Riesenkatastrophe entsteht. Aber eben auch umgekehrt. Sie eilen für ihre eigenen Bedürfnisse. Und das ist nicht ein Thema, was einfach nur damals war. Paulus sagt auch, Philipper Kapitel 2, Vers 21, sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Und spätestens hier merken wir, dass wir angesprochen sind. Weil Paulus sagt, sie suchen alle das Ihre. Das muss uns eine Furcht geben, wenn wir diesen Vers lesen. Weil er sagt nicht, ein paar Leute sind da, die das Ihre suchen. Er sagt, die Mehrheit, alle suchen das Ihre. Sie suchen nicht das, was Christi Jesu ist. Und er gibt gleicherweise Zeugnis über Timotheus und er sagt, dieser, er ist von gleicher Gesinnung wie ich. Und er sagt zu der Gemeinde, der Philipper, er wird für eure Anliegen, wird er Sorge tragen. Das ist einer, der nicht das Seine, der nicht seinen Vorteil, seinen Gewinn sucht, der nicht kalkuliert, ja, was habe ich davon, wenn ich diene, wenn ich dies und jenes tue, wenn ich den Bruder, Schwester besuche, wenn ich einen Kranken besuche, was habe ich davon? Er berechnet nicht seine Kosten, ja, wie viel Spritgeld geht drauf, wie viel Zeit geht drauf und so weiter. Nein, das war einer, der wollte redlich für die Anliegen der Gemeinde sorgen. Über den Herrn Jesus heißt es im Psalm 69, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Ein Mann, der regelrecht verzehrt worden ist von dem Eifer für das Haus Gottes. Und das sehen wir bei dem Volk nicht. Sie waren verzehrt und waren eifrig für ihre eigenen Anliegen. Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird dir dies alles hinzugefügt werden. Hier steht ein sehr wichtiges Wort. Hier steht nicht, trachte nach dem Reich Gottes, sondern trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das zeigt eine Priorität, was an erster Stelle stehen soll. Das zuerst ist das Reich Gottes. Die eigenen Anliegen, dafür sollen wir auch Sorge tragen, aber nicht zuerst. Zuerst ist das Reich Gottes. Und das Problem hier unter dem Volk ist eben, dass das nicht zuerst war, dass zuerst ihre eigenen Anliegen standen. Und der Herr sieht doch ganz tief in die Herzen. Was ist denn wirklich in meinem Herzen der Schwerpunkt? Was ist denn wirklich die erste Priorität? Und ich will jedem eine Frage mitgeben. Wie sehr liegt dir das Reich Gottes am Herzen? Wie sehr liegt dir die Sache Gottes am Herzen? Auf allen Bereichen deines Lebens übertragen. Ob es in deiner eigenen Familie ist, ob es auch in der Gemeinde ist, ob es auf der Arbeitsstelle ist. Wie sehr liegt mir das Reich Gottes im Herzen? Betrachte ich meine Arbeitskollegen nur rein als Arbeitskollegen oder auch als Menschen, die unerrettet sind, die ohne Christus verloren sind? Erkenne ich nur meinen irdischen Auftrag oder gleicherweise meinen geistlichen Auftrag? Ja, meine Berufung Gottes. Ja, nicht nur meinen irdischen Beruf, sondern auch meine Berufung Gottes. Und nachdem Haggai diese Predigt oder das verkündigt, dann nennt er im Vers 11 nochmal einige Punkte, ja, was einfach in Dürre da ist. Wir können sagen, es ist ein Zustand der Dürre, ja, Öl und Most und Korn. Und dann heißt es im Vers 12, da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiels und Jeschua, der Sohn Josadaks, der Hohepriester und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Nachdem diese Worte, diese Botschaft klingt und durch den Propheten Haggai dort, ja, hinausgesprochen wird. Ich weiß nicht, wie du heute darauf reagierst. Vielleicht denkst du dir, ach, ja, der hat mir nichts zu sagen, ja. Der soll erstmal selber schauen oder keine Ahnung, was in dir vorgeht. Aber diese Menschen, die dort angesprochen wurden, sie haben auf das Wort Gottes gehört. Das war nicht nur ein Hören, akustisch vernehmen, sondern das war ein Hören, ja, wir wollen es tun. Sie hörten darauf. Sie hörten auf das Wort Gottes. Das fängt natürlich mit einem akustischen Hören an. Daran scheitert es leider schon oftmals in der Gemeinde. Man ist in den Gedanken ganz woanders. Man hört noch nicht mal mehr akustisch, weil man ganz woanders ist, vertieft ist in dem Alltag, in dem Mittagessen und so weiter. Ja, was habe ich morgen auf der Arbeit noch zu tun? Aber dieses Volk hörte. Sie hörten akustisch und sie hörten, weil sie es umgesetzt haben. Sie wollten es umsetzen. Und es fing wieder an bei den Verantwortlichen des Volkes. Zuallererst Jeschua und Zerubabel. Und dann heißt es, und der ganze Überrest, ja, es ging über die Verantwortlichen, die auch mitschuldig waren, hin zu dem ganzen Volk. Sie hörten auf die Stimme des Herrn. Sie haben sich nicht angestoßen an dieser Botschaft. Sie haben nicht angefangen, dagegen zu rebellieren im Herzen. Einmal sagt der Jakobus, lügt nicht gegen die Wahrheit im Jakobusbrief. Man kann im Herzen anfangen, dagegen sich zu wehren und das nicht wahrhaben zu wollen, das nicht einsehen zu wollen, dass das ein Zeichen des Unsegens ist, dass ich mein Leben vielleicht in den letzten Jahren nur noch für mich selbst gelebt habe. Vielleicht hatte man einen guten Anfang. Aber lasst mich euch eins sagen, nicht der Anfang krönt, das Ende krönt. Es heißt in Hebräer 11, schaut auf das Ende derer, ja, der Glaubenshelden. Das Ende, wie haben sie abgeschlossen? Nicht, wie habe ich begonnen? Viele haben gut begonnen, aber schlecht abgeschlossen. Und sie hörten und sie fürchteten sich vor dem Herrn. Es heißt in Jesaja 66,2, diesem will ich ansehen, der erzittert vor meinem Wort, der sich fürchtet vor meinem Wort, der sich demütigt vor meinem Wort. Wenn wir mit dieser Haltung vor dem Wort Gottes stehen, dann wird Gott eingreifen. Gott wird etwas wirken, etwas tun. In meinem persönlichen Leben, im Leben anderer, wenn ich mit dieser Haltung vor dem Wort Gottes bin, in der Furcht Gottes, das Wort ernst nehme, das Wort als das aufnehme, was es wirklich ist, und zwar als Wort Gottes. Paulus sagt, oder der Hebräerschreiber sagt, ja, das gleiche Wort, das gleiche Evangelium wurde auch denen verkündigt, aber es hat ihnen nichts gebracht. Es war das gleiche Wort, es hat nichts gebracht. Warum? Weil es mit den Hörern, bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Aber hier ist ein Volk, die das Wort wirklich als das aufnehmen, was es ist. Als Wort Gottes. Keine liberale Theologie, die uns sagt, einzelne Passagen sind Wort Gottes, ja? Oder beinhaltet Wort Gottes. Nein, jede Punkt, jede Komma in dieser Schrift ist Wort Gottes. Und als das nehmen wir das auf. Und der Herr sagt, wenn du so aufnimmst, dann werde ich dich ansehen. Ich werde eingreifen. Ich werde wirken. Und das sehen wir danach auch. Vers 13, der Herr gibt eine Zusage, nachdem das Volk Gottes dieses Wort wirklich angenommen hat. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Er gibt die Zusage, ich bin gegenwärtig, ich werde mit euch kommen. Und ich kann euch eins sagen, dieses Wort reicht aus für alle Probleme. Für alle Probleme. Der Herr muss nicht sagen, ich mach dich gesund. Es reicht aus, wenn er sagt, ich bin mit dir. Der Herr schenkt nicht nur Abhilfe. Der Herr schenkt auch Durchhilfe. Das ist auch für Krankheiten. Wir beten oft für Abhilfe. Der Herr soll die Krankheit wegnehmen. Der Herr soll das Problem wegnehmen. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist genauso Gnade, dass der Herr Durchhilfe schenkt. Der Herr führt dich mit seiner Hilfe durch ein Problem, durch eine Krankheit. Und das macht er hier. Er will sie da durchführen. Er sagt, ich bin mit euch. Das muss als Trost für uns ausreichen. Die Gegenwart Gottes ist dabei. Der Herr ist dabei. Ein Mose war bei diesem Thema sehr, sehr empfindlich. Ihm war es sehr wichtig, dass Gott mit dabei ist. Und er sagt sogar an einer Stelle, 2. Mose 33, wenn du nicht mitkommst, Herr, dann führe uns hier nicht hinaus. Wenn du nicht mit dabei bist, dann wollen wir gar nicht gehen. Führe uns nicht. Der Herr sagt, ich schicke euch einen Engel mit. Nein, du selbst sollst vor uns hergehen. Ihm war die Gegenwart Gottes sehr wichtig, dass Gott mit auf dem Weg ist, dass ich mit Gott zusammengehe. Und das sehen wir auch in Matthäus 28, wo der Herr Jesus sagt, geht hin in alle Welt, ja, verkündigt allen das Evangelium. Und dann sagt er, ich bin mit euch bis an das Ende der Zeit. Ich bin mit euch. Das reicht vollkommen aus. Als Trost, um sich aufzumachen, neu aufzumachen. Ich bin dabei, ich gehe mit dir. Das ist ein wunderbares Trostwort, wenn wir in diesem Glauben dann auch gehen. Auch wenn wir es nicht fühlen, auch wenn wir es nicht riechen, auch wenn wir den Herrn nicht sehen mit unseren Augen, mit unseren Sinnen. Aber der Herr ist mit dabei. Wir glauben dem Wort Gottes. Und in Vers 14 lesen wir dann Erweckung. Der Herr erweckt den Geist von denen und denen und denen. Und dann heißt es von dem ganzen Überrest des Volkes. Und dann heißt es, und sie kamen und sie nahmen die Arbeit am Haus des Herrn in Angriff. Also wir sehen hier eine Reihenfolge. Der erste Weg war, sie nahmen das Wort an. Für sich selbst, ja, ich habe die letzten Jahre für mich selbst gelebt. Egoistisch, egozentrisch, nur für meine eigenen Bedürfnisse. Die Sache Gottes war nur Nebensache, Nebenthema in meinem Leben. Sie haben das angenommen. Sie haben sich darunter gebeugt. Und dann heißt es, Gott hat sie erweckt. Gott hat eingegriffen. Warum? Weil sie mit Furcht und Zittern dieses Wort angenommen haben. Und dann heißt es, sie haben sich aufgemacht an die Arbeit. Das ist Arbeit, die Gott wohlgefällig ist, mit einem erweckten Geist, nicht einfach Religiosität, dass man einfach Pflicht erfüllend gewisse Dinge tut, sondern wirklich aus der Erweckung des Herzens heraus, ja, aus diesem Erwecktsein vor Gott, aus diesem heraus wollen wir dienen. Wir wollen nicht fördern, einfach nur komm mit auf die Straße oder tu mal dies und jenes. Nein, wir wollen fördern, dass man persönliche Erweckung, Erneuerung im Herzen bekommt. Und aus dem heraus anfängt Gott dienstbar zu sein, egal wo du bist. Spurgeon sagte es, wir brauchen täglich Erneuerung. Das ist eine tägliche Sache für einen Christen, erneuert zu werden, in der persönlichen Gemeinschaft mit ihm erweckt zu werden. Sie machen sich an die Arbeit. Jetzt überspringen wir einiges, wir landen bei Vers 15. Sie fangen an zu bauen, ja, ich kann jetzt nicht auf die anderen Punkte eingehen aus Zeitgründen. Sie fangen an zu bauen. Und dann spricht nochmal Gott durch den Propheten Haggai. Und jetzt kommt wieder das Wort. Vers 15. Achte doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag und früher, ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Also jetzt kommt wieder eine Reflexion. Er sagt, pass auf, jetzt achte mal darauf, wie ging es dir vorher, bevor du erweckt worden bist, bevor du dich unter dem Wort gebeugt hast, bevor du Gott dienstbar geworden bist. Er spricht trotzdem zum Volk. Also ich meine jetzt nicht damit einen Christ und einen Nichtchristen. Ich spreche eigentlich heute hauptsächlich zu Christen, zu Kindern Gottes, die aber die gehindert sind, Gott zur Verfügung zu stehen. Gehindert sind durch Dinge, die einem erlaubt sind, nicht durch Sünde in erster Linie. Gehindert sind durch Dinge, die einem erlaubt sind, aber in einer falschen Priorität ja ausgelebt werden. Er sagt, jetzt schau doch mal, früher, bevor du angefangen hast, Gott dienstbar zu sein, und jetzt, wie ging es dir? Und dann erwähnt er hier einige Punkte wieder des Unsegens. Ja, mit Getreideband habe ich euch geschlagen und 20 Scheffel und daraus kamen nur 10 Scheffel. Ja, er erwähnt wieder einige Punkte und dann Vers 18. So achtet nun aufmerksam darauf,
von diesem Tag an und weiterhin vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist. Achtet darauf. Und dann heißt es in Vers 19, der letzte Satz, von diesem Tag an will ich segnen. Achte doch darauf. Jetzt, nachdem du wirklich dein Leben neu ausgerichtet hast, Gott zur Verfügung stehst, wo wirklich zuerst das Reich Gottes steht. Der Herr sagt, von diesem Tag an will ich dich segnen. Und das können wir reflektieren. Ich kann selber davon Zeugnis geben. Ich hatte selber Phasen in meinem Glaubensleben, wo ich einfach Christ war, wiedergeboren war. Aber es hat sich einfach nur um mich gedreht, alles. Mein Leben ging nur um mich, um meine Bedürfnisse, um meine Wünsche. Das Reich Gottes war so, ja, nebenbei, warum nicht? Ist ja auch gut, ja. Und ich habe kein wirklich erfülltes Leben in Christus gelebt. Es war tatsächlich ein Leben in der Dürre. Es war eher, man hat sich so geschleppt, ja, dem nachzufolgen. Aber nachdem der Herr auch mich nochmal erneuert hat damals und mir wirklich nochmal gezeigt hat, worauf kommt es wirklich an? Was ist Nummer eins in unserem Leben? Kann ich nur Zeugnis davon geben? Da hat sich mein Glaubensleben verändert. Ich kann sagen, es ging von der Dürre zur Fülle. Das heißt nicht, dass ich immer in den Wolken schwebe, das meine ich nicht, ja. Auch ich habe meine Kämpfe, meine Probleme und habe meine Abgänge und Aufgänge, das meine ich gar nicht. Aber ich kann sagen, dass sich gravierend etwas in meinem Glaubensleben geändert hat, nachdem ich diese Dinge vor Gott in Ordnung gebracht habe. Dass der Herr wirklich neu erweckt hat und dass von diesem Tag an will ich segnen, dass ich habe das erfahren in meinem Leben und bestimmt der ein oder andere auch. Nachdem er sich neu aufgemacht hat zu Gott, zu Christus, wirklich Segen Gottes erfahren hat. Und das ist das Ziel Gottes. Gott hat keine bösen Gedanken über uns. Gott will kein Unheil über uns bringen. Gott hat Gedanken des Segens. Jeremia sagt es. Er hat gute Gedanken über uns. Seine Absicht ist, uns zu segnen. Er will uns segnen. Er will uns segnen. Und es liegt an dir, ob du dich segnen lassen möchtest oder auch nicht. Gott will segnen. Er ist da, er ist bereit. Er will dich auch heute segnen. Aber bist du bereit, dich korrigieren zu lassen? Bist du bereit, deine Prioritätenliste von Gott aufstellen zu lassen? Wenn ja, dann können wir dieses Wort wirklich annehmen. Von diesem Tag an will ich segnen. Und das wünsche ich uns wirklich allen. Möge der Herr uns Gnade schenken. Amen.